Ja, ein ganz herzliches Willkommen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Vortragsabend zum Thema Fünf Säulen der Liebe. Ein Abend darüber, was eine erfüllte Paarbeziehung trägt. Ich habe am Sonntag noch jemanden eingeladen hierher und diejenige sagte ganz empört, bei uns wackelt gar keine Säule. Das ist auch keine Voraussetzung, um hier zu sein. Also wir freuen uns über alle, die mit uns nachdenken mögen über diese Fünf Säulen der Liebe. Und besonders freuen wir uns, dass wir Jörg Berger als Referenten begrüßen können. Ich habe mich im Vorwege schon sehr auf den Abend gefreut und bin sehr gespannt darauf, was du uns sagen wirst. Ich möchte noch eine Sache vorab sagen, weil ich es am Ende bestimmt vergesse. Und zwar hat Jörg Berger sich bereit erklärt, dass der Vortrag auch aufgenommen wird. Die CDs könnten nachher am Büchertisch auch schon mitgenommen werden für 2 Euro. Und der Vortrag wird auch auf die Homepage der Gemeinde gestellt. Vielen Dank auch dafür, dass wir das machen können. Und dann würde ich jetzt gerne gleich an dich übergeben.
In der Praxis in Heidelberg mit einem Schwerpunkt eben auf Paar- und Ehetherapie auch. Und wenn Paare zu mir kommen, dann hat es meistens einen Grund, es ist eilig, es brennt. Und ich bin ganz froh um solche Gelegenheiten wie heute, mal ein paar wichtige Dinge vorher und präventiv weiterzugeben, weil es gibt einfach Sachen, die man wissen kann, so Dinge, die eine Beziehung tragen und aufbauen. Und ich hoffe, ich habe Sachen heute mitgebracht und für Sie ausgesucht, die für Sie spannend und relevant sind. Ich sehe auf dem... Okay, dann sehe ich auf dem Monitor nicht weniger, als Sie hier im Hintergrund sehen. Super. Ja, Wunsch und Wirklichkeit gehen bei Paarbeziehungen oft weit auseinander. In einer großen repräsentativen Studie von dem Hamburger Sexualforscher Gunther Schmidt sind folgende Zahlen entstanden. Wenn man viele Paare befragt, dann sagen 83% aller Paare, dass sie ein Leben lang zusammenbleiben wollen. 90%, also die allermeisten, wünschen sich auch sexuelle Treue. Die Wirklichkeit sieht leider anders aus. Mit 30 Jahren haben Deutsche im Schnitt schon 4 Paarbeziehungen gehabt und die Tendenz ist steigend. Also wenn man Leute in der älteren Generation fragt, hatten die im Schnitt mit 30 weniger als die 30-Jährigen hatten. Das heißt, der Durchlauf an Beziehungen steigt mit jüngeren Generationen. 37% aller Ehen werden im Lauf von 25 Jahren geschieden und in einem Drittel der Partnerschaften kommt es zu Seitensprüngen. Das ist total viel, wenn man hier jetzt mal nur so einen Block nimmt von 4, das ist mehr, dann sitzen hier alle Fremdgeher statistisch gesehen, während hier auf der anderen Seite die Treuen sitzen. Also da kann man sich ein bisschen vorstellen, was das für Proportionen und Mengen sind es. Vielleicht sind die auch auf der anderen Seite, weiß ich ja nicht. Und das heißt, Liebe ist, wenn man Leute fragt, was sie sich wünschen und was sie so an Glück erleben, eigentlich die größte Glücksquelle von Menschen. Und auf der anderen Seite ist kaum was so angefochten wie Paarbeziehungen, wo Menschen einfach recht unvorbereitet dann auch in Probleme kommen können. Wenn man jetzt die Paarpsychologie, und da gibt es einfach viele, viele Studien inzwischen, durchgeht, gibt es so 3 Bereiche, die wichtig sind, wenn es in den Bereichen funktioniert, wenn Paare da gute Wege finden, dann ist die Beziehung auch stabil und glücklich. Und das ist einmal die Kommunikation als eine Säule. Dann die zweite Säule sind Gefühle. Die dritte die Bindung. Die vierte die Intimität und die fünfte die Lebensausrichtung. Und so ist der Vortrag heute auch aufgebaut, dass ich mit Ihnen diese fünf Säulen durchgehe. Der erste Bereich ist die Kommunikation. Und Paare kommen da gut durch, wenn sie möglichst beweglich sind. Also wenn sie einmal auf den Pol von Verständnis gehen können, Einfühlung haben füreinander, und wenn sie es dann aber auch schaffen, auf den anderen Pol des Widerspruchs zu gehen, mal Konflikte austragen können und sich gegen Zumutungen auch wehren können, die, wenn solche Zumutungen bleiben, im Lauf der Zeit die Beziehung einfach untergraben und belasten. Und je flexibler ein Paar zwischen diesen beiden Polen hin und her gehen kann, desto besser kommt es mit dem Bereich der Kommunikation zurecht. Genau, hier vorne sind auch noch ein paar freie Plätze, können Sie gerne durchgehen nach vorne. Ein wichtiger Pol der Kommunikation ist die Einfühlung. Und da gibt es auch sehr spannende Befunde für ein bisschen ältere Paare, ernüchternde Befunde. Man hat nämlich festgestellt, dass die Erfahrenen sich schlechter ineinander einfühlen können als junge Paare, obwohl es eigentlich paradox ist. Und zwar hat man das so gemacht, man hat Paare in ein Forschungslabor eingeladen, hat sie miteinander reden lassen und hat das Gespräch auf Video aufgezeichnet. Und dann hat man das Paar getrennt und hat jedem das Band vorgespielt. Und bei den eigenen Beiträgen, da ihn gefragt, was haben Sie denn dabei gedacht und gefühlt? Und bei den Abschnitten des Partners hat man dann eben die Frau gefragt, was hat denn ihr Partner wohl gedacht und gefühlt dabei? Und hat den Partner gleichzeitig getrennt über dieselbe Sequenz befragt. Und das ermöglicht dann Trefferquoten zu ermitteln und über so ein Gespräch hinweg die Einschätzungen zusammenzuzählen und eben Paare zu finden, die sich gut und weniger gut einfühlen können. Und dabei haben paradoxerweise die reiferen Paare schlechter abgeschnitten. Das ist erstmal ein erklärungsbedürftiger Befund. Und die Einfühlungsforscher haben sich das damit erklärt, dass die älteren Paare wohl einfach denken, ich kenne den anderen, brauche gar nicht mehr zuhören, ist ja eh klar, was er meint. Und dass dadurch die Einfühlungsleistung auch nachlässt. Wenn man jetzt mal erforscht, was für Effekte hat es denn, also wie unterscheiden sich einfühlsame Paare von Paaren, denen die Einfühlung nicht so gut gelingt, kommt man zu ganz erstaunlichen Ergebnissen. Die Einfühlung hilft dem anderen, sein seelisches Gleichgewicht zu halten. Also Paare haben in der Beziehung ein besseres seelisches Gleichgewicht. Sie haben einfühlsame Paare, haben weniger Konflikte. Und wer sich selbst als einfühlsam beschreibt, gibt auch an, wenn man ihn nach der Paarzufriedenheit befragt, ich bin glücklich oder sehr glücklich. Das heißt also, sowohl auf den Konfliktbereich als auch auf den Glücksbereich hat Einfühlung sehr positive Effekte. Und dann hat man mal untersucht, die Leute, die bei diesen Einfühlungsergebnissen gut abschneiden, was machen die eigentlich, was machen die anders als die, denen die Einfühlung nicht so gut gelingt. Das eine ist, dass sie halt gut zuhören und wirklich versuchen, mitzukriegen, was der andere sagt. Sie ziehen auch mehrere Beweggründe in Betracht. Das heißt, sie gehen jetzt nicht so vom ersten Eindruck und ersten Anschein aus, sondern überlegen mal, ja, wie könnte es der andere denn gemeint haben. Sie haben auch ein Kommunikationsverhalten, das den anderen zur Selbstöffnung ermutigt, weil je mehr der andere sich öffnet, desto leichter ist es natürlich für mich, ihn zu verstehen. Und das kann man zum Beispiel über eine aufmerksame Zuwendung, über und Ja's, mal ein abwartendes Schweigen, das den anderen einlädt, sich auch zu öffnen. Und dann kriegt man einfach mehr vom anderen mit, die Einfühlung wird leichter. Wir Menschen sind in unserem Gehirn mit einer ganz spannenden Region ausgestattet, die jetzt in den letzten Jahrzehnten entdeckt wurde und die Spiegelneurone heißt. Und zwar, es gibt Gehirnzellen, die extra dafür da sind, in unserem Kopf das, was der andere fühlt, abzubilden. Das heißt, wenn wir hier jetzt einen Film zeigen würden und irgendjemand kriegt so eine Injektionsnadel und sie würden sich da einfühlen, dann würde in ihrem Gehirn genau die Region feuern, die auch aktiv wird, wenn sie selber die Nadel kriegen. Und vor solchen Effekten kann man sich so ein Stück schützen und abschotten oder man kann sie auch zulassen und dann kommt sowas wie eine Gefühlsansteckung in Gang. Wenn meine Partnerin was Trauriges erzählt und ich das zulasse, dann wird sie mich selber in eine traurige Stimmung versetzen. Wenn sie was Ängstliches, eine Sorge äußert, wird mich die Angst ein bisschen anstecken. Und wenn ich das zulasse, habe ich gewissermaßen über meine Gefühle und über diese Ansteckung, ohne dass ich lang drüber nachdenken muss, auch so eine Anmutung, wie es meinem Gegenüber emotional gerade geht. Die beste Einfühlung nützt aber nichts, wenn ich es nicht zeige. Das heißt, es braucht noch diesen abschließenden Schritt, dass ich dann auch meine Einfühlung nutze, um ein unterstützendes Wort zu sagen oder irgendwo eine Unterstützung oder Hilfe anbietet, die ausdrückt, okay, ich weiß, was du jetzt brauchst, da bemühe ich mich drum. Es gibt aber auch den anderen Pol der Kommunikation, der notwendige Widerspruch, und den Grund dafür hat der Psychoanalytiker und Professor für medizinische Psychologie Michael Lukas Möller mal sehr schön formuliert in einem Partnerschaftsbuch und hat geschrieben: Nichts enttäuscht uns tiefer als die Unmöglichkeit, nach unserem eigenen Wesen zu leben. Und weiter sagt Möller, dass, wo das nicht gelingt, entstehen so kleine Enttäuschungen im Alltag und die produzieren so ein Stück Enttäuschungswut. Oft sind es Kleinigkeiten, wo man sich denkt, Mensch, deswegen muss ich da irgendwie keinen Konflikt vom Zaun brechen. Aber wenn sich das über Tage, Wochen, Monate, Jahre manchmal ansammelt, dann entsteht so ein Bodensatz in der Beziehung, wo einfach sich eine Wut sammelt und je nach Typ bricht die manchmal raus und wegen der Kleinigkeit kann dann heftiger Streit entstehen. Oder andere eher zurückhaltende Typen, die versteinern so ein Stück und dann erlebe ich, dass Paare kommen, die sagen, wir können uns nicht mehr unterhalten. Und ich die so ein bisschen fragend angucke, sagen, ja, wir wissen gar nicht, was wir miteinander reden sollen. Und ich meine, natürlich gibt es was zu reden im Leben, aber das sind Menschen, die eben in so eine innere Versteinerung gekommen sind, wo sich so viel verschließt, dass die Kommunikation nicht mehr fließt. Und aus dem Grund ist es eben wichtig, gelegentlich in den Widerspruch zu kommen. Und meistens weisen unsere Gefühle auf die Themen hin, wo es mal notwendig ist, zu widersprechen. Es könnte ein Unbehagen sein, was ausdrückt, das macht mir Angst, dem möchte ich mich so nicht aussetzen. Es kann eine Abneigung sein, so will ich das nicht, wo mir meine Partnerin, mein Partner irgendwas zumutet, was mir einfach unangenehm ist. Manchmal gibt es so ein Gefühl, falsch gesehen zu werden. Meine Partnerin steckt mich in irgendeine Schublade, aber so erlebe ich mich gar nicht. Oder es kann auch ein Schmerz sein, den ich nicht mehr unterdrücken mag. Also weder die weibliche noch die männliche Rolle sind immer schmerzfreudig. Der Mann muss halt stark sein und die Frau so im klassischen Kontext eine angenehme Atmosphäre auch, ein schönes Zuhause bieten. Und das heißt, in beiden Rollen ist es nicht ganz einfach, zu einem Schmerz zu stehen, sagen, das tut mir weh, da ist irgendwo ein Traum zerplatzt, das schmerzt mich, das beschäftigt mich noch eine Weile und ich möchte es nicht unterdrücken. Und das sind eben Bereiche, wo es mal einen Widerspruch braucht, um den Partner auf Dinge aufmerksam zu machen, die sich bewegen müssen. Der Königsweg des Widerspruchs ist die berühmte Ich-Botschaft, die sicher der eine oder andere schon kennt aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Die besteht aus drei Teilen. Der erste Teil beschreibt so neutral wie möglich das Verhalten des anderen. Dann benennt man die Folgen, die das Verhalten des anderen hat. Und dann eben das, was es auch persönlich bedeutet für einen, was für Gefühle damit verbunden sind. So ein Beispiel habe ich hier mal aufgeschrieben. Wenn du so etwas einfach entscheidest, ohne mich zu fragen, das wäre die neutrale Beschreibung, dann fallen meine Wünsche unter den Tisch, die Folge, und ich fühle mich dann dominiert und um meine Rechte betrogen. Und Sie merken, so eine Ich-Botschaft hat ganz schön Schmackes, aber wenn mir meine Frau sowas sagt, man kann da schwer irgendwie was dagegen setzen, weil sie greift mich nicht an, sie beschreibt einfach nur, wie es ihr geht. Sie zwingt mich nicht irgendwie mir ein Verhalten auf. Das heißt, diese Ich-Botschaft ist deswegen so wirksam, weil sie sehr deutlich, sehr authentisch ausdrückt, was los ist und dem anderen dabei alle Freiheit lässt. Und damit erzielt man in der Regel sehr gute Ergebnisse, wenn einen wirklich was stört. Manchmal gibt es Situationen, in denen man ein bisschen mehr kämpfen muss. Es gibt ja in der Partnerschaft auch eindeutige Rechte, die nicht diskutiert werden müssen. Also ich muss Nein sagen dürfen, wenn mein Partner oder meine Partnerin mich um was bittet. Ich habe ein Recht auszureden. Ich habe natürlich ein Recht mitzuentscheiden, was in unserem gemeinsamen Leben läuft. Und im Eifer des Gefechts kann es natürlich sein, dass der Partner mal diese Rechte einschränkt, weil er denkt, dass er Recht hat. Und dann braucht es ein Stück eine Durchsetzungstechnik und eine Gegenwehr. Und diese Technik, die da sehr wirksam ist, um sein Recht auch durchzusetzen, die ist in einem Bild, das allmählich am Veralten ist, mit Sprung in der Schallplatte beschrieben. Aber die in meiner Generation, die kennen das noch, wenn eine Schallplatte defekt war, dann ist die quasi immer wieder auf die gleiche Rille zurückgesprungen und der gleiche Satz oder der gleiche Teil des Liedes kam wieder und wieder und wieder und wieder, bis man dann die Nadel versetzt hat. Und das ist quasi die Metapher für einen guten Widerspruch, das wieder und wieder zu sagen, du lass mich bitte ausreden, einen kleinen Moment, ich war noch nicht fertig, dürfte ich das vielleicht noch zu Ende sagen, bitte? Ich würde jetzt den Gedanken ganz gerne noch mal zu Ende bringen. Sie merken, ich könnte damit den ganzen Abend füllen, mit diesen Variationen. Und irgendwann wird der Partner mürbe und lässt mich ausreden. Weil er ja im Grunde auch weiß, dass ich ein Recht zum Ausreden habe. Und manchmal ist es wichtig, weil jeder bringt ja so seine Schwächen mit in die Beziehung. Und es war in meiner Ehe auch in beiden Richtungen mal möglich, dass sich einer auf die Hinterbeine gestellt hat und sagt, so nicht, das geht nicht. Und einmal reicht nicht, sondern es braucht halt ein gewisses Durchhaltevermögen, bis es beim anderen ankommt. Nee, das geht nicht bei mir, hier ist eine Grenze, stopp. Und wo man das schafft, entsteht auch eine Sicherheit, wo man dann nicht in die Hilflosigkeit kommt. Ich kann meine Partnerin jetzt, wenn es heiß hergeht, auch mal bremsen. Ich kann meine Rechte durchsetzen und muss jetzt nicht zum Opfer der Schwächen des anderen werden. Soweit zur Kommunikation. Der andere Bereich, die zweite Säule, sind die Gefühle. Und da braucht es eine ähnliche Flexibilität, nur zu einem ganz anderen Thema. Paare, die mit dem Bereich gut zurechtkommen, die können sowohl auf den emotionalen Bereich gehen und ihre Gefühle zeigen, benennen, rauslassen, spürbar machen für den anderen und können aber auch auf den Gegenpol gehen und die eigenen Gefühle kontrollieren in Momenten, wo es gefährlich wird, dass man vielleicht verletzende Worte sagt, dass man den anderen überflutet mit seinen Gefühlen. Und die können je nach Situation eben mal die Gefühle kontrollieren, wenn es notwendig ist, aber sie in anderen Situationen auch ausdrücken. Und diesen beiden Polen würde ich jeweils auch gerne ein paar Sachen sagen, die so die Gefühlsabstimmung tragen von Paaren. Emotionspsychologen, die lehren, dass Gefühle vor allem drei Funktionen haben. Die erste ist eine Signalfunktion, also ein Gefühl sagt mir erstmal, was los ist. Wenn ich zornig bin, dann hat meine Partnerin irgendwo eine Grenze von mir überschritten oder mich gehindert, ein Ziel zu erreichen, und ich muss dann nicht lange nachdenken. Mein Zorn signalisiert mir, Moment mal, wenn ich mich im Stich gelassen fühle, hat meine Partnerin irgendwas gemacht, wo ich eine Unterstützung mir gewünscht habe und sie nicht gekriegt habe. Und manchmal sind die Gefühle einfach viel schneller als die Gedanken, weil Paare müssen sich, wenn sie mit ihrem Partner zusammen sind, ungeheuer viel gleichzeitig abstimmen. Sie müssen Nähe und Abstand regulieren. Sie müssen regulieren, was für ein Bild vermittle ich denn, was für ein Bild hat der andere von mir. Sie müssen die Bedürfnisse ständig abgleichen. Sie müssen Zeit und Geld einteilen und mit diesen Ressourcen irgendwie gemeinsam umgehen. Und da würde man bestimmt 15 Dimensionen finden, und sie würden verrückt werden, wenn sie das alles bewusst machen würden in der Stunde, die sie mit ihrem Partner verbringen. Und dafür sind die Gefühle da, weil die zeigen in Sekundenschnelle an, wenn irgendwo was nicht stimmt. Und manchmal ist es auch in Sekunden geklärt. Und sagt, Moment mal, du, das Gefühl, du bestimmst es jetzt einfach, ich mag da mitreden und habe da so einen Zorn. Und meine Partnerin sagt, ja stimmt, was willst du denn? Und dann ist es quasi in nicht mal eine Minute geklärt. Mein zorniges Gefühl wird abklingen, wir haben uns gut abgestimmt und jetzt ist die Bahn frei wieder für andere Sachen. Das wäre die Signalfunktion, die mir einfach klar macht, was los ist in der Beziehung. Es gibt die motivierende Funktion, ein Gefühl, wenn es stark genug wird, motiviert mich, um Sachen zu kümmern. Also ein Zorn motiviert mich, mich für eine Sache einzusetzen, eine Scham motiviert mich, vielleicht irgendwas zu lassen, was nicht so gut war. Und so motivieren die Gefühle auch. Und sie haben eine kommunikative Gefühl, weil wenn sich das Gefühl ausdrückt, meine Stimme, in meinem Gesichtsausdruck, meiner Körperhaltung, in meiner Wortwahl, weiß meine Frau, was los ist und kann sich eben auch drauf einstimmen. Und deswegen ist dann sowohl von dem, was ich bei mir merke, als das, was der andere dann mitkriegt, helfen die Gefühle bei der Abstimmung. Beispiele dafür sind zum Beispiel jetzt die schönen Gefühle wie Freude, Glück, Vergnügen, und die Botschaft an den anderen ist oft, teile mein Glück oder ich freue mich so, ich mag, dass du es siehst. Dann gibt es die Gefühle der Zuneigung, Zärtlichkeit, Liebe, Wohlwollen, die ausdrücken, das mag ich oder das mag ich an dir. Dann gibt es die Gefühle des Mangels, Sehnsucht, Begehren und Neid, die ausdrücken, mir fehlt etwas. Dann die Gefühle von Traurigkeit, Kummer oder Bedauern, die oft ausdrücken, tröste mich, stimme jetzt bei in dem, was ich erlebe. Oder Gefühle der Angst, die meistens ausdrücken, hilf mir. Dann Wut, Empörung, Ärger, macht dem anderen deutlich, ich will das nicht. Oder Schmerz, Kränkung signalisiert, es tut mir weh, das verletzt mich. Dann gibt es das beziehungsbezogene Gefühl von Eifersucht, Verlassenheit und Zurückweisung, das signalisiert, ich brauche dich. Dann gibt es dieses Spektrum von so normbezogenen Gefühlen, Scham, Schuldgefühle, Peinlichkeit, was bedeuten könnte, verzeih mir oder sieh darüber hinweg, was ich getan habe. Und schließlich gibt es auch die ablehnenden Gefühle wie Abneigung, Ekel und Verachtung, das dem anderen zeigt, das mag ich nicht. Und in diesen ganzen Botschaften steckt natürlich auch schon die Möglichkeit, wie ich darauf reagiere, wenn mir meine Frau signalisiert, sie fühlt sich verlassen oder im Stich gelassen oder zurückgewiesen, habe ich die Möglichkeit, dieses Gefühl passend zu beantworten, indem ich mich nämlich annähere, mich um eine Frau kümmere und sage, Mensch, ich bin da für dich. Dann klingt das Gefühl sofort ab, es hat seine Funktion erfüllt und es kann weitergehen. Wenn ich jetzt das Gegenteil mache, Mensch, immer klammerst du, ich brauche jetzt meine Freiheit, dann wird natürlich das Gefühl intensivierend und wird dann stärker. Und das heißt, je mehr sie quasi die Gefühle richtig erkennen ihres Partners und je einfühlsamer sie darauf eingehen, je passender sie das beantworten, umso besser gelingt auch die emotionale Abstimmung miteinander. Gefühle zeigen geht eigentlich ganz automatisch, das sehen Sie an Kindern, denen braucht man das nicht beibringen, die lassen die Gefühle raus. Und wir Erwachsene, wir sind halt sozialisiert und sind irgendwie erzogen worden, dass man Gefühle nicht jedem ungefiltert zeigen darf. Und je nachdem, was man für eine Geschichte hat, muss man das einfach wieder ein bisschen bewusst auch lernen, die Gefühle zuzulassen, bis sie im Körper spürbar werden und sich dann auch irgendwo im Gesichtsausdruck oder der Stimme bemerkbar machen. Man kann die Gefühle auch benennen. Ich fühle mich jetzt schuldig oder wütend. Manchmal, also unsere Sprache ist unglaublich reich an Bildern auch für Gefühle. Es kommt mir vor, als würdest du mir die Pistole auf den Brust setzen. Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen. Und manchmal fängt so ein Bild nochmal viel treffender ein, wie es einem gerade geht. Und das kann man natürlich dann auch ausdrücken. Wichtig für eine gelungene emotionale Abstimmung ist, dass man die Gefühle zwar ausdrückt, aber nicht agiert. Wenn ich sage, ich fühle mich wütend, kommuniziere ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt bedrohlich nah an meine Frau ranstelle und so eine Atmosphäre gleich passiert, was erzeuge, dann agiere ich das Gefühl, das heißt, ich setze es in eine Handlung über und das kommt nicht gut. Weil das damit natürlich beim anderen was Unangenehmes auslöst. Das heißt, der Königsweg wäre, die Gefühle nicht in der Handlung auszusetzen, nur intensiv zuzulassen, auszudrücken, im inneren Raum zu halten und zu zeigen und eben möglichst nicht sofort in eine wütende, flüchtende oder sonstige gefühlsentsprechende Haltung zu gehen. Genau, und manchmal ist es auch eine Hilfe, wenn ich sage, ich bin zornig, dass ich dann mitliefere, was ich brauche. Ich mag jetzt einfach noch mal eine Stunde ungestört arbeiten und dann können wir ja drüber sprechen und dann gibt es die Chance, auf ein Gefühl auch entsprechend zu reagieren. Wenn die Gefühle zu stark werden, gibt es eine Gefühlsüberflutung des Partners. Einmal kann es dann leicht passieren, dass der andere mit Schutzmechanismen wie Kampf, Flucht oder Todstellen reagiert. Das wäre dann so eine Reaktion, wo der Partner da sitzt, vor sich hinguckt, der andere redet engagiert auf ihn ein und der weiß nicht, ob er was mitkriegt oder nicht, ob er noch da ist oder weg. Das wäre quasi so ein Todstellreflex. In der Gefühlsüberflutung setzen die höheren Hirnfunktionen aus. Man kann also nur noch auf der Instinktebene handeln. Die Problemlösestrategien werden sehr grob und holzschnittartig. Und man kann auch kaum noch über die Situation hinausdenken, wenn die Gefühle ordentlich angeheizt sind. Wir Männer sind da leider Weicheier. Wenn man jetzt streitende Paare, also Mann und Frau, untersucht und hat die irgendwie mit so Elektronen für den Hautwiderstand, Puls und andere physiologische Indikatoren angeschlossen, sind die Männer viel früher fertig. Die sind im Konflikt physiologisch viel belasteter, deswegen machen die dann schnell dicht, werden wütend oder sagen gar nichts mehr, gehen weg. Das heißt, sie müssen ihre Männer ein bisschen schonen im Konflikt und gucken, dass die nicht so sehr überflutet werden. Woran das liegt, das ist natürlich ein bisschen Interpretationssache. Eine Sache kann sein, dass Frauen natürlich in diesen emotionalen Dingen viel trainierter sind im Durchschnitt. Die können sich als Mädchen schon offener über ihre Gefühle reden. Im Teenie-Alter gibt es kaum was anderes, als sich über Gefühle auszutauschen, Beziehungskisten aus- und einzupacken. Und das ist natürlich einen Trainingsvorsprung, den viele Männer, die dann, so weiß ich, über ihren Konsolen sitzen als Jugendliche oder im Sportverein sind und haben dieses Training nicht. Und das könnte ein Grund sein, warum Männer mit solchen emotional aufgeladenen Streitsituationen nicht so gut klarkommen und ein bisschen, trotz starkem Geschlecht, ein bisschen Schonung brauchen, um eben nicht über diesen Level zu kommen, wo das Gehirn nicht mehr funktioniert. Manchmal ist es gar nicht so einfach, die Gefühle wieder runter zu regulieren, und da gibt es bewährte Strategien dafür. Einmal kann es hilfreich sein, Abstand zum Auslöser zu kriegen. Wenn man sich zum Beispiel über die Kindererziehung streitet, ob man da jetzt eingreift oder nicht, die Kinder sind jetzt noch daneben, dann kann es hilfreich sein, in einen anderen Raum zu gehen und jetzt erstmal diese Kinderauslöser nicht zu haben. Oder wenn man sich jetzt über die Unordnung streitet in einem Raum, kann es sein, dass man jetzt erstmal in einen anderen Raum geht, der jetzt aufgeräumt ist, dass man einfach von diesem Auslöser wegkommt und damit schon ein bisschen anderes Fahrwasser geht. Manchmal ist natürlich der Partner der Gefühlsauslöser, und dann kann eben so ein Timeout noch eine Möglichkeit sein, dass man kurz verabredet: Du, bin überfordert, in einer halben Stunde bin ich wieder da, ich muss jetzt noch mal einmal um den Block gehen, um mich zu beruhigen. Hilfreich sind auch ablenkende Tätigkeiten, dass man einfache Tätigkeiten wie Hausarbeit macht. Meine Frau, die fängt dann unheimlich an zu wüten im Haushalt, dass ich dann manchmal denke, ach, wenn ich jetzt einen Streit vom Zaun breche, dann ist das ratzfatz gemacht. Hier. Aber das hilft halt, die Gefühle runter zu regulieren. Sinnesreize können ganz hilfreich sein, wie eine heiße Dusche, was Kaltes, Essen, irgendwie barfuß über einen Kiesweg gehen oder über eine Wiese, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und Kontakt unter Menschen gehen ist oft auch sehr hilfreich, um Gefühle zu beruhigen. Mal einen Freund oder eine Freundin anzurufen. Man kann körperliche Erregung durch Sport oder körperliche Arbeit abbauen. Dann ist man diese Energie, die wir als Kulturmenschen nicht in Kampf umsetzen dürfen, ist eben in eine andere Form von Bewegung umgesetzt. Entspannung kann hilfreich sein, ruhige Musik, ruhige Bilder, meditative Texte, Beten. Und manchmal kann es auch hilfreich sein, das kann man auch in Streit machen, eine Beobachtersituation einzunehmen und zu versuchen, wie ein Forscher sich die Szene anzugucken. Also meine Frau, die wirft mir jetzt eine Kritik nach der anderen an den Kopf. Ich merke, dass ich langsam wütend werde. Eigentlich bin ich verletzt dahinter. Am liebsten würde ich zurückschlagen. Jetzt, wo ich nicht antworte, ist meine Frau ein bisschen irritiert. Und man geht quasi wie so eine Kamera in eine Beobachterposition. Und das hilft einem, sich ein bisschen rauszubeamen und eben nicht in diesen Aktionsmodus zu kommen. Und in der Ehephase, die eben umkämpfter ist und wo mehr Konflikte sind, kann das sehr hilfreich sein, in solche Gefühlsbewältigungsstrategien zu investieren, weil wenn das nur einer hinkriegt in der Situation, dann ist man schneller wieder in einem Fahrwasser, wo man auch miteinander reden kann. Dritte Säule, die Bindung. Da ist die Bewegung zwischen einmal eine feste Bindung, tragfähige Bindung aufbauen und andererseits sich aber auch Freiheit bewahren. Und je nach Situation brauchst du mal eine Bewegung zum einen oder zum anderen Pol. Die Bindungsforschung, die ist mit einem bahnbrechenden Experiment in Bewegung gekommen, die eine amerikanische Professorin Mary Ainsworth 1978 gemacht hat. Und zwar hat die eine Laborsituation geschaffen, wo Kinder so mit 6 bis 12 Monaten mal eine kurze Zeit, so 3 Minuten, von ihrer Mutter getrennt wurde. In dem Schaubild sehen Sie den Untersuchungsaufbau, ist ein bisschen Spielzeug. Im Raum 2 Stühle, auf der die Mutter sitzen kann, und eine Frau, die zu diesem Versuchsteam gehört. Und die Mutter muss irgendwann rausgehen und muss ihr Kind alleine lassen. Die fremde Person kommt dazu, versucht das Kind ein bisschen abzulenken und zu beruhigen. Gemeinerweise geht die dann auch irgendwann raus. Das Kind ist ganz alleine. Und schließlich kommt die Mutter zurück und man beobachtet dann, wie der Annäherung zwischen Mutter und Kind ist. Und man hat da sehr spannende Unterschiede festgestellt bei unterschiedlichen Kindern und Müttern und hat einen Bindungstyp als sicher klassifiziert. Und das sieht dann so aus: Die Mutter geht raus, das Kind wird unruhig, fängt vielleicht an, ein bisschen zu weinen. Die fremde Frau tröstet und das Kind lässt sich so nicht richtig drauf ein, ein bisschen ablenken, aber es guckt eben dann immer noch zur Tür, was die Mutter macht. Es fängt dann an zu weinen. Wenn die fremde Frau rausgeht, versucht sich ein bisschen durch das Spiel abzulenken, aber man sieht einfach, das Kind fühlt sich nicht wohl, ist unter Stress. Bis dann die Mutter kommt, das Kind bewegt sich auf die Mutter zu, lässt sich trösten und nach 1-2 Minuten ist wieder okay und das Kind fängt an zu spielen. Das ist die sichere Variante, aber man sieht auch da, das ist ein ganz schöner Stress für die Kinder. Ein anderes Bindungsmuster ist das unsicher ambivalente. Das sieht so aus: Die Mutter geht raus, das Kind gerät in Panik, schreit. Die Person kommt dazu, die wird gar nicht wahrgenommen von dem Kind. Das Kind ist umso panischer, wenn diese fremde Frau rausgeht. Manchmal muss der Versuchsleiter die Zeit verkürzen und kann die gar nicht 5 Minuten, 3 Minuten lang draußen lassen. Die Mutter kommt rein, das Kind klammert sich an die Mutter, braucht lange, lange, 5 Minuten, 10 Minuten, um sich zu beruhigen. Und es kommt im Leben nicht mehr auf die Idee zu spielen in dem Raum, sondern hält sich an der Mutter fest. Und das ist eben so ein unsicheres Bindungsmuster, wo man merkt, das sind Kinder, die sehr, sehr verwundbar sind, was Trennung angeht. Eine ganz gespenstische Szene haben die Bindungsforscher bei den unsicher vermeidenden Kindern entdeckt. Die Mutter geht raus, das Kind spielt munter weiter. Die fremde Frau geht zu dem Kind, das Kind spielt mit der fremden Frau, als würde es die Frau schon ewig kennen. Die fremde Frau geht raus, das Kind spielt fröhlich weiter, ganz unberührt. Die Mutter kommt, sagt Hallo, das Kind wirft einen kurzen Blick auf die Mutter, spielt weiter und scheint ihm gar nichts auszumachen. Die Forscher mussten natürlich dann auch die Frage prüfen, vielleicht ist es einfach ein sehr robustes Kind. Dem macht die Trennung halt nichts. Und dann hat man angefangen, den Kindern Speichel abzunehmen, indem man das Stresshormon Cortisol nachweisen kann. Und hat dann gemerkt, ja, von wegen diese scheinbar ruhigen Kinder, die sind total aktiviert, riesen Stressniveau, aber sie zeigen es nicht, sondern sind in so einem vermeidenden Bindungsmuster. Und jetzt hat man mit diesen Kindern sehr aufwendige Forschung betrieben. Man hat die nämlich bis zu 20, 25 Jahre verfolgt. Wenn die einverstanden waren, hat sie immer noch befragt und beobachtet und hat gemerkt, dass die sicher gebundenen Kinder in Kindergarten und Schulen kaum Auffälligkeiten zeigen, während die anderen eben emotionale Probleme und Verhaltensauffälligkeiten haben. Die unsicher gebundenen, die sicher gebundenen spielen fantasievoll, können Konflikte lösen mit anderen, kommen auch als Jugendliche mit ihren Emotionen zurecht, während die anderen alle in diesen Bereichen Probleme haben. Ich erzähle Ihnen das deswegen, weil man das eben weiterverfolgt hat, auch bis in die Paarbeziehungen dieser Kinder rein. Und man hat herausgefunden, dass in der Regel der Bindungstyp gleich bleibt. Also wer als Kind in diesem jungen Alter sicher gebunden war, ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsener sicher gebunden. Man hat jetzt natürlich ein methodisches Problem. Man kann einen 20-Jährigen durch eine kurze Trennung von seiner Mutter nicht mehr schocken und unter Stress setzen. Und hat deswegen Bindungsinterviews entwickelt, wo man einfach über eine Befragung sich genau Auskunft geben lässt über die Bindungen, die jemand aktuell hat. Und die Zahlen sehen so aus, dass etwa 55% der Erwachsenen einen sicheren Bindungstyp haben, 25% einen unsicher vermeidenden und 20% einen ängstlich ambivalenten Bindungstyp. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie sehen denn die Paarbeziehungen aus, fühlen sich die sicher gebundenen in ihrer Partnerschaft sicher und geliebt. Sie können auch gut Nähe zulassen, können Bedürfnisse offen zeigen und auch feinfühlig auf die Bedürfnisse des anderen eingehen. Während die unsicher Vermeidenden, die reagieren wenig auf die Gefühle und Bedürfnisse des Partners, sodass die manchmal irgendwie gleichgültig oder desinteressiert sind. Oft kommt dann vom Partner: Mensch, ich habe das Gefühl, du liebst mich gar nicht. Und sie zeigen auch wenig von sich, dass sie quasi für ihre Bindungsbedürfnisse auch wenig kriegen. Und dieser andere Teil von so einem ängstlich ambivalenten oder ängstlich klammernden Bindungstyp neigen zu Enttäuschung, Eifersucht oder Klammern in der Beziehung. Und sie sehnen sich zwar nach Nähe, sind aber oft nicht so kompetent drin, diese Nähe auch sich wirklich zu holen, und zeigen Bindungsbedürfnisse oft so andeutungsweise, indirekt oder so ein bisschen und ein bisschen nicht, was es dem Partner schwer macht, auf diese Bindungsbedürfnisse einzugehen. Sodass es so eine doppelte Ungerechtigkeit ist. Das ist ja schon ein Nachteil, wenn man dieses unsichere Bindungsmuster in die Wiege gelegt bekommt. Und jetzt führt das in den meisten Fällen auch zu einem Nachteil in der Partnerschaft. Menschen mit einer sicheren Bindung haben eine hohe Partnerschaftszufriedenheit, wenn man sie befragt, erleben sich als sexuell erfüllt und halten auch ihre Probleme für lösbar in der Beziehung, während bei einer unsicheren Bindung ein höheres Trennungsrisiko ist, ein häufigeres Fremdgehen und entsprechend auch mehr Streit und mehr sexuelle Probleme, sodass das frühe die frühen Bindungserfahrungen halt wirklich eine Auswirkung haben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen plausibel, wenn man sich in seinem Umfeld umguckt. Es gibt einfach Leute, die finden sich und es läuft ziemlich easy. Und da ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es zwei Menschen mit einem sicheren Bindungsmuster sind. Und dann gibt es andere, die sind genauso intelligent und begabt. Und irgendwie ist da ziemlich schnell der Wurm drin, die haben Schwierigkeiten, es gibt schwierige Kreisläufe. Und das liegt dann eben sehr wahrscheinlich dran, dass einer oder beide ein unsicheres Bindungsmuster mitbringen. Die gute Nachricht ist, dass man das auch als Erwachsener lernen kann, ein Bindungsmuster aufzubauen, dass sich die Bindungsmuster von einem Unsicheren auch in ein sicheres umformen können, wenn man entsprechende Erfahrungen macht. Das beste Mittel dafür ist, sich einen sicher gebundenen Partner zu suchen und sich von dem prägen zu lassen. Dann haben Sie nach ein paar Jahren eine gute Bindung. Es gibt leider auch den anderen Fall, dass ein unsicher gebundener dominanter ist und der erschüttert dann die Bindungsunsicherheit des anderen so, dass man ihn irgendwann auch als unsicher klassifiziert, aber wenn sich ein Paar aufmacht oder auch nur einer, kann man das Bindungsverhalten auch verbessern, indem man einerseits so ein Care-Seeking, die aktive Suche nach Zuwendung lernt und aufbaut, und in der nächsten Folie wird es den Gegenbegriff dazu geben, das Care-Giving, die feinfühlige Reaktion auf die Bindungsbedürfnisse des anderen. Und die aktive Suche nach Zuwendung ist im Grunde so, wie es Kinder machen, schon von ziemlich früh aus. Die drücken ihre Bindungsbedürfnisse, also bindungsbezogenen Gefühle offen aus, zeigen ihre Traurigkeit, ihre Liebe und ihre Sehnsucht und ihre Hilflosigkeit. Und Kinder sind ziemlich beharrlich. Wenn die Mama einmal Nein sagt, würden wir vielleicht als Erwachsene sagen, gut, ich habe gefragt, der will nicht, dann vergesse ich es halt. Aber Kinder machen das nicht, sondern die kommen wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und holen sich das, was sie an Bindungsbedürfnissen brauchen. Und deswegen kriegen die auch von einem sehr beschäftigten oder ein bisschen in sich gefangenen Elternteil im Grunde oft genug, weil sie eben so beharrlich werben um die Zuwendung. Dann gibt es bindungsbezogene Bedürfnisse, die eben ausgedrückt werden, sodass der Partner eine Chance hat, sie zu stillen. Und es braucht eine gewisse Beharrlichkeit, das auch oft genug und vielleicht in guten Momenten oder auf eine Weise auszudrücken, die den Partner auch erreicht. Das Gegenstück ist das Caregiving, wo es darum geht, die Bindungssignale des Partners erstmal zu lesen. Und das ist wirklich kinderleicht. Also das funktioniert so, wie Sie, wenn Sie Kinder haben, auf Ihre Kinder reagieren. Wenn die traurig sind, gehen Sie hin und trösten sie. Wenn sie Hilflosigkeit sagen, gehen Sie hin, gucken, was ist denn los, kann ich dir helfen. Wenn sie wütend sind, die Kinder beruhigen sie, die ein bisschen fragen, Mensch, was stört dich denn, wo ist das Problem? Und helfen ein bisschen. Und das ist im Grunde das, was wir als Erwachsene auch brauchen, so eine Antwort auf unsere Bindungsbedürfnisse, dass wir einmal eine Sicherheit haben, unterstützt zu werden, aber auch, wenn wir irgendwas alleine machen wollen, der Partner dann sagt, prima, dann lasse ich dich. Und das kann man im Grunde auch üben und lernen als Partner oder sich ein bisschen darüber austauschen, wie man solche Bindungsbedürfnisse auch erlebt. Es gibt aber auch den Gegenbegriff, weil es einfach gefährlich ist, auch sich auf Bindung einzulassen. Männer spüren das in der Anbahnung oft stärker als Frauen, weil Bindung ja einem natürlich auch die Freiheit nimmt. Man begibt sich in eine Abhängigkeit vom anderen, ist zu Kompromissen verpflichtet, muss seine schöne Zeit teilen mit dem anderen, auf Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Das sind alles Sachen, die auch eine Ambivalenz haben, und deswegen braucht es auch den anderen Pol der Freiheit. Und unfrei werden Paare meistens in zwei Situationen, nämlich einmal, wenn die Herkunftsfamilie noch einen starken Einfluss hat und eben diese Werte, Prioritäten, das Lebensgefühl der Herkunftsfamilie das Leben des Paares so bestimmen, dass eine Unfreiheit reinkommt. Das kann sein, dass die Eltern tatsächlich noch viel mitmischen, präsent sind, sich schön um die Kinder kümmern, was zum Haus zuschießen und dann so ein Recht haben, auch über das Leben zu bestimmen des Paares. Manchmal können es aber einfach auch die verinnerlichten Eltern sein, die Prägung, von denen man sich jetzt aus gefühlsmäßigen Gründen schwer lösen kann und die eine Unfreiheit machen. Und die meisten Konflikte, die jetzt junge Paare miteinander haben, da geht es um diesen Clash der Herkunftsfamilien, der aufeinander trifft und wo sich einer eingeengt, gezwungen, fremdbestimmt fühlt und wo es darum geht, mal zu gucken, ach, woher kommt denn diese Prägung und wie können wir gucken, jetzt beide uns ein bisschen abzulösen von den Herkunftsfamilien, um gemeinsam was aufzubauen, was uns beiden entspricht. Eine andere Quelle von Unfreiheit sind Wunschbilder und Delegationen. Delegation ist ein Vorgang, dass ich meinem Partner das erledigen lasse, was mir nicht so liegt. Und das passiert umso leichter, je unterschiedlicher und gegensätzlicher Paare sind. Also zum Beispiel bin ich ein ganz verantwortungsschwerer Typ. Ich überlege mir dreimal, ob ich Geld ausgebe, mir irgendwie ein Vergnügen gönne. Und ich habe eine Frau, die hat eine Leichtigkeit und kann sich was gönnen, dann ist das super, weil ich kann mich gewissermaßen in dieses Vergnügen mit hineinbegeben, ohne Schuldgefühle zu haben, weil sie will das ja und bringt es in mein Leben. Und umgekehrt ist meine Frau vielleicht froh, wenn ich dann eben irgendwie unser Leben auf Kurs halte, noch was Ernsthaftes, Vernünftiges, Sinnvolles reinbringe. Die und so kann das eine Weile ganz gut gehen, dass quasi meine Frau an mich delegiert, die vernünftige Zielorientierung und ich eben die Lebensfreude, das Genießen können an meiner Frau, super. Das geht so ein paar Monate gut und dann fühlt man sich so ein Stück überfordert mit seiner Rolle. Mensch, warum muss ich denn immer die Verantwortung übernehmen, dass wir an die Geburtstage denken und dass wir irgendwie mit der Zeit, mit dem Packen hinkommen oder überhaupt unseren Urlaub buchen. Immer muss ich daran denken, die lebt so fröhlich in den Tag rein. Und der lebensfrohe Partner kann sich denken, Mensch, immer muss ich für die gute Stimmung sorgen. Und wenn ich mal schlecht drauf bin, dann ist es irgendwie so miesepetrig zu Hause. Das macht mich irgendwie unfrei, diese Rolle. Und solche Delegationen und Aufteilungen, die beide unfrei machen, die entdeckt man in vielen Partnerschaften und die gibt es in wechselnden Themen. Mal kann der eine zum Beispiel immer für Nähe sorgen, der andere sorgt für die Unabhängigkeit. Der eine darf schwach sein, der andere muss stark sein. Und solche Rollenaufteilungen oder auch Wunschbilder, dass ich sage, ich will halt eine starke Frau oder eine Frau will halt einen starken Mann und kommt dann völlig aus dem Konzept, wenn der auch mal verletzlich ist. Das kann einen festlegen und unfrei machen und dann geht eben diese Befreiung der Bindung darüber, solche Wunschbilder zu entzaubern und eben beiden eine Freiheit zu lassen, mal verantwortlich zu sein, mal eine Leichtigkeit zu leben, mal Nähe, mal Abstand zu leben. Und auf der Dimension ist es auch manchmal nötig, die Bindung von Zwängen zu befreien. Vierte Säule, die Intimität. Hier braucht es eine Beweglichkeit zwischen dem Pol von Einswerden, also zusammen ein Wir zu werden, und aber auch Selbstbewahrung. Also ein Paar muss irgendwie zusammenfinden zu einem Wir, aber es muss noch ein bisschen was übrig bleiben von jedem an Individualität, weil jeder einfach Dinge hat, die unaufgebbar sind an Wesenszügen, an Werten und Überzeugungen. Wenn man das aufgeben würde, dann hätte man sich eben aufgegeben und würde nicht mehr vorkommen in der Beziehung. Und je nach Situation geht es mal darum, quasi dieses Einswerden zu intensivieren oder auch auf die Selbstbewahrung zu achten. Der Prozess des Wir-Werdens hat eine ganze Menge Themen, wo sich ein Paar aufeinander einstimmen kann, zum Beispiel das Lebenstempo. Sind wir irgendwie langsam und beschaulich oder sind wir schnell und ehrgeizig? Die Wohnsituation kann man so unterschiedlich gestalten, muss sich aber auf irgendwas einigen eben. Die Freizeitgestaltung, der Freundeskreis, haben wir ein paar wenige gute oder ist irgendwie jeden Tag jemand da? Die Kinderzahl, die Aufgabenteilung, all das sind kitzlige Punkte, wo man nicht zusammenfindet, wenn nicht jeder ein Stück alte Gewohnheiten und Prägungen loslässt, damit eben eine Wir-Findung möglich ist. Und das ist ein sehr aufregender Prozess, der auch ein bisschen Angst machen kann, weil wenn ich jetzt eine eigene Prägung und so einen Lebensstil loslasse und mich auf ein Wir einlasse, bin ich hinterher nicht mehr dasselbe. Ich werde mich irgendwie verändert und gewandelt haben, weiß gar nicht, wo ich da am Ende rauskomme. Und das ist eine große Herausforderung. Aber das braucht es eben, damit dieses Wir-Werden funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, kann man das merken, zum Beispiel an der Entfremdung, dass Paare sagen, wir leben eigentlich nur noch nebeneinander her, ein bisschen WG-mäßig und irgendwie kommen wir gar nicht mehr recht zusammen. Es gibt auch eine sehr unheimliche Form, wie das Einswerden scheitern kann. Der Paartherapeut Michael Lukas Möller hat es Kolonialisierung genannt und hat da das Bild der Kolonialherren von früher aufgegriffen, die einfach in eine fremde Kultur kommen und der Kultur diese fremde Lebensart aufzwingen und sagt, genau so was passiert in Paarbeziehungen auch. Da kommt jemand und sagt, meine Lebensart, meine Kultur ist besser, mach's mal so wie ich, das läuft besser. Und wenn der andere dann diese Selbstbewahrung nicht hinkriegt, sagt er am Ende, ich habe mich für die Beziehung ganz aufgegeben, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, irgendwie komme ich in diesem Leben nicht mehr vor. Oder es kann auch einen Streit um die unterschiedlichen Kulturen geben, dass quasi jeder versucht, so seine Lebensart durchzusetzen und jeder Angst hat, was passiert, wenn man der Art des anderen nachgibt. Hilfen beim Einswerden ist, dass man diese Angst vor dem Selbstverlust auch spürt. Die ist normal und menschlich und wir geben was auf, wenn wir in gemeinsames Leben gehen. Und manchmal braucht es ein bisschen Achtsamkeit, ein Lebenstempo. Ich habe so gerade junge Paare, die muss man einfach ein bisschen bremsen, weil die damit überfordert sind, zu schnell in dieses Wir zu gehen. Und wenn die sich ein halbes, dreiviertel Jahr für manche Beziehungsschritte mehr Zeit lassen, klappt es wunderbar, weil die Seele einfach mitkommt und dieses Loslassen und wir werden dann auch jetzt in einem Tempo geht, das Menschen verkraften können. Ideal ist natürlich, wenn beide etwa gleich viel aufgeben und das muss eben gut verhandelt werden, weil ich weiß ja gar nicht, was jetzt ein Opfer für meine Frau ist oder wo sie sich freut, dass was Schönes ins Leben kommt und meine Frau weiß nicht, wo mir das mich ein Stück schmerzt oder bedroht, wenn ich jetzt eine eigene Prägung aufgeben muss für das Wir. Und je besser man das aushandelt, desto eher wird man sich in der Mitte treffen. Manchmal gibt es Situationen, wo einer ein größeres Opfer bringen muss. Eine typische Situation sind so Fernbeziehungen, wo es ja meistens am praktischsten ist, dass einer sich auf den Lebensmittelpunkt des anderen einlässt. Und dann gibt aber einer seinen Freundeskreis auf, wechselt den Job oder gibt vielleicht sogar ein bisschen Heimat auf. Und das braucht dann vom anderen wirklich eine große Wertschätzung und viel Zeit, damit der andere eben diesen größeren Selbstverlust auch verkraften kann, dass es ein bisschen aufgewogen ist. Mensch, klasse, dass du das für mich aufgegeben hast, das ist schön. Und jetzt gucken wir mal, aber dass eine Weile deine Vorlieben eine Priorität haben, indem wie sich unser Leben weiter entfaltet. Es gibt aber auch den anderen Pol, den der Selbstbewahrung, dass es unaufgehbare Dinge gibt, die man nicht aufgeben darf, ohne die Partnerschaft zu schädigen, weil man dann selber zu wenig vorkommt, sich nicht mehr spürt und wiederfindet. Und da geht es eben, wie vorhin schon erwähnt, um so die grundlegenden Wesenszüge, um Überzeugung und Werte, aber auch um so individuelle Quellen, die einen glücklich machen, wo man seine Energie und Lebensfreude hergeht. Und wenn da einer von abgeschnitten wird, von solchen Quellen, dann kann es auch schwierig werden, weil jemand einfach nicht mehr das hat, was so sein Lebensgefühl und seine Identität ausmacht. Na, und das muss gut verhandelt werden und da knüpft es natürlich wieder an diese Kommunikationsdinge an, wo sowas auch ein Grund zu einem Widerspruch kann. Das kann ich nicht aufgeben, das geht nicht. Wir müssen irgendwas finden gemeinsam, was dafür auch einen Platz lässt. In der Sexualität gibt es einen ganz ähnlichen Prozess von Einswerden und Selbstbewahrung. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich da so offen drüber spreche, wie ich auch mit Paaren in meiner Praxis spreche. Das Einswerden hat eben auch eine Liebhaberseite und es gibt eigentlich gar nicht so viele Sachen, die funktionieren müssen für eine lange erfüllte Sexualität. Auf männlicher Seite ist das die sogenannte Ejakulationskontrolle, also die Kontrolle vom Samenerguss, die einfach so auf einer technischen Ebene wichtig ist, weil nach dem Samenerguss die Erektion des Mannes bald nachlässt und das Liebesspiel zu Ende geht. Und ich habe immer wieder Frauen bei mir in der Praxis, die sagen, Mensch, ich muss mich so beeilen, weil mein Mann so schnell fertig ist und dann endet es, bevor das so richtig schön wird für mich. Und das ist quasi so eine Grundlage, um das Liebesspiel länger zu gestalten. Man kann das, wenn es ein Problem ist, beeinflussen, indem man jetzt versucht, diesen Punkt in der Erregungskurve, wo es kein Zurück mehr gibt, rechtzeitig zu verflachen. So etwas kann durch einen Stellungswechsel passieren, dass man die Stimulation ein bisschen anders gestaltet. Oder Sie können es machen wie Ihre Frau. Sie denken ja nicht, dass Ihre Frau beim Sex an Sie denkt, sondern die hat noch mal eine Stunde vorher mit einer Freundin telefoniert, was Aufwühlendes erfahren und ist mit den Gedanken woanders. Deswegen braucht ihr auch so lange. Und diese Technik kann man auch einsetzen, um die Erregungskurve zu verflachen und kann zwischendurch an was anderes denken, an die Steuererklärung. Und sich im Notfall dadurch ein bisschen ausbremsen. Wer damit ernstere, längere Probleme hat, da gibt es auch noch eine Reihe sexualtherapeutischer Techniken, mit denen man das beeinflussen kann. Eine andere Herausforderung für den Mann typischerweise, ich sage jetzt mal die idealtypischen, ich weiß, dass es Paare gibt, wo es genau andersrum ist, die Lernwege, aber das ist doch die Regel. Und in der Regel ist es so, dass Männer den längeren Anlauf und Lernweg haben, die Sexualität ganzheitlich zu gestalten. Also erstmal auf der Beziehungsebene auch eine Atmosphäre schaffen, wo Nähe und Intimität sich aufbaut, eine schöne Atmosphäre im Raum zu schaffen, die auch einladend ist für intime Erfahrungen und eben alle Sinne einzubeziehen und der Sexualität eben Zeit und Entfaltungsraum zu lassen. Und das ist Frauen in der Regel wichtig, dass es eben so eine, ja, auch mit ausreichend Zeit und Fantasie und emotionaler Nähe umgebene Sexualität gibt. Bei den Frauen ist es oft die Herausforderung, den Weg zur eigenen Lust zu kennen und den Mann zu führen. Frauen sind ein bisschen komplizierter als Männer in sexueller Hinsicht, was folgendes Schaubild der erogenen Zonen zeigt. Während es beim Mann im Grunde nur ein bisschen Reibung an der richtigen Stelle und vielleicht so ein paar visuelle Reize braucht, ist es bei der Frau ein viel komplizierteres Verfahren. Und das können Sie auch nirgends nachlesen, weil es bei jeder Frau unterschiedlich ist. Und man muss es einfach rauskriegen. Es gibt auch wirklich verschiedene Varianten, wie ein weiblicher Orgasmus entsteht. Das ist auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Und man hat als Mann keine Chance, wenn die Frau einen nicht ein bisschen führt dabei und eben auch die Wege zur eigenen Lust kennt. Und es ist sehr hilfreich, und das ist für Frauen oft ein Lernweg, wenn es Frauen lernen, auch mal einfach nur für das sexuelle Vergnügen Sex zu haben und das nicht nur irgendwie als so ein tief verbindendes Beziehungsereignis sehen, weil es dann zum Beispiel möglich ist, in sehr stressigen Phasen, wo vielleicht nur eine halbe Stunde bleibt, auch mal Sex zu haben. Und wenn das für beide möglich ist, ist das eine schöne Ergänzung. Wenn also die Frau auch einen schnellen Akt genießen kann, hat der Mann nicht das Gefühl, oh, ich muss immer so viel arbeiten, ich muss eine Atmosphäre schaffen und ich muss in die Augen gucken und reden noch vorher und erst wenn ich das alles abgeleistet habe, darf ich Sex haben. Und wenn es die anderen Erfahrungen gibt, wo man auch einfach mal schnell Spaß haben kann, ist es nicht so ein Vorleistungscharakter. Und die Frau wird sich aber auch nicht so benutzt fühlen, wenn es eben diesen langen, verspielten, beziehungsbezogenen Sex gibt. Und das ergänzt sich eben in guter Weise. Und wenn das funktioniert, kann man jahrzehntelang tollen Sex haben und muss jetzt nicht die 120 akrobatischen Stellungen sich aus irgendwelchen Büchern aneignen. Also Paaren, denen das gelingt, die haben in der Regel eine schöne Sexualität. Und viele machen die Erfahrung, dass es so im Laufe der Jahrzehnte immer schöner wird, weil sich eben die seelische Intimität vertieft, weil man einander immer sicherer wird, eine Offenheit lernt in dem, was man, worauf man Lust hat, was einem gefällt. Das heißt, das ist, also kann ein jahrzehntelanger Spannungsbogen sein. Ein bekannter amerikanischer Sexualforscher hat mal geschrieben, dass der statistische Zusammenhang von sexuellem Potenzial und Zellulitis eng ist und will damit augenzwinkernd ausdrücken, dass quasi je älter, desto mehr auch möglich ist in dem Bereich. Es gibt aber auch in der Sexualität den anderen Pol, den der Selbstbewahrung. Es muss auch Nein geben zu Sachen, die nicht angenehm sind. Und das ist eigentlich die häufigste Quelle von sexuellen Problemen, die mir so in der Praxis begegnet, dass irgendwann in der jungen Beziehungsphase meistens Frauen das Nein nicht gesagt haben, aus irgendwie einem Pflichtgefühl oder das muss ja so sein, was zugelassen haben, was einfach nicht angenehm war. Und wenn sich das über ein paar Monate oder sogar Jahre einspielt, dann wird Sexualität was so Unangenehmes, dass man keinen Spaß mehr hat. Und das braucht dann eine ganze Weile, bis man das repariert hat und wieder zurückgegangen ist an den Punkt, wo auch Nein gesprochen werden darf. Und es braucht natürlich auch die Freiheit, die eigenen Wünsche und Vorlieben ausdrücken zu dürfen. Und die müssen irgendwie unterkommen. Und es gibt, man weiß, es gibt sehr unterschiedliche sexuelle Stile. Es gibt so einen partnerbezogenen sexuellen Stil, der auch von lieben Worten, von Blickkontakt lebt. Dann gibt es Menschen, die eher den Stil von der sexuellen Trance haben. Die schließen die Augen, tauchen ab, gehen in paradiesische Welten. Das kann natürlich, wie Sie sich denken können, auch Probleme geben, weil wenn der Partnerbezogene irgendwie merkt, der Partner irgendwie taucht ab und ist weg und fängt er an zu reden und den zu erreichen, holt den anderen aus der sexuellen Trance raus. Das heißt, da kann es auch Abstimmungsprobleme geben und ein paar kommt halt zusammen, wenn jeder zumindest so ein bisschen was von seinem sexuellen Stil und seinen Vorlieben dann auch unterbringen kann. Sonst steigt irgendjemand innerlich aus und verliert die Lust. Letzte Säule, die Lebensausrichtung. Und auch da gibt es wieder so eine Polarität und eine Beweglichkeit, die von ein paar gefordert ist. Die betrifft das persönliche Umfeld, wo man sich einerseits einlassen kann, sich einsetzen kann, schöne gemeinsame Erfahrungen machen kann mit dem Umfeld und auf der anderen Seite auch Abgrenzung gegenüber dem Umfeld gefragt ist. Das Umfeld kann einerseits eine Bereicherung sein, ein Ort für gemeinsame Erlebnisse, für Sinnerfahrungen, Engagement. Auf der anderen Seite kann das Umfeld aber auch eine Stressquelle sein. Es kann einen mit Erwartungen binden und einengen. Es gibt Sachzwänge, auf die man reagieren muss. Ein Arbeitgeber fordert Flexibilität und Überstunden und kann damit natürlich das Leben von einem Paar eng machen. Und je klarer die Lebensausrichtung des Paares ist, desto einfacher wird es möglich, zur Abgrenzung und Engagement zu finden. Also wenn ein Paar seinen Sinn, seine Werte, seine Prioritäten kennt und auch zu gemeinsamen Sinn, Werten und Prioritäten gefunden hat, kann man ein Stück zu Erwartungen aus dem Umfeld Ja oder Nein sagen und so seine Grenzen auch finden, die es braucht, um die Partnerschaft zu schützen vor zu viel Fremdbestimmung oder zu viel Zeit und Energie, die rausgezogen wird aus dem gemeinsamen Leben. Und umgekehrt, wenn die Sinnorientierung da ist, hat es auch ein paar leichter zu entscheiden, wo bringen wir uns ein, auf welche Nöte in unserem Umfeld reagieren wir, wo führen wir uns verantwortlich, welche Entfaltungsmöglichkeiten unseres Umfeldes nutzen wir. Und Wenn man nochmal die Paarpsychologie befragt, was haben denn diese gemeinsamen Werte für Auswirkungen, da findet man wieder Paare, die sich das aufgebaut haben, haben eine tragfähigere und glücklichere Beziehung. Sozial engagierte Menschen sind auch glücklicher. Man, eigentlich ist paradox, man müsste denken, die sich gut abgrenzen können und das eigene Leben genießen, die müssen sich mehr freuen und mehr davon haben. Aber der Mensch ist einfach ein sehr soziales Wesen, wenn der sich zuwendet und engagiert, steigert es auch das Glück. Und was für den Einzelnen gilt, gilt auch für Paare, die dann glücklich sind. Und ganz spannend sind so die Forschungen dazu, was Paare widerstandsfähig macht, wenn sie irgendwann mal ein schweres Lebensereignis erleben. Und Paare, die so in der Lage sind, dem Leben Sinn zu geben, auch irgendwie Schweres einzuordnen und dem Sinn abzugewinnen, die kommen mit schweren Lebensbelastungen leichter zurück, finden eher wieder in Gleichgewicht und kommen wieder in ein gemeinsames Leben, das auch angenehm ist. Jetzt ist nur die Frage, welcher Sinn soll denn aufgebaut werden in einer Paarbeziehung? Und wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, welche Sinnangebote in unserer Gesellschaft da sind, finden sich vor allem vier, nämlich einmal ein hedonistischer Sinn, dass eben Spaß und Erlebnisse im Vordergrund stehen und dass eben so Erfahrungswerte sind, die einen Sinn machen. Dann gibt es den materialistischen Sinn, wo eben Wohlstand, das, was man sich aufbaut als Existenz und die Sicherheit im Zentrum stehen. Es gibt den humanistischen Sinn, wo das einfach eine Sehnsucht ist, als Mensch gut zu sein, auch andere Menschen möglichst gut zu machen und dementsprechend die Bildung, also im Sinne von so einer ganzheitlichen Bildung, einen hohen Stellenwert haben. Und es gibt den sozialen Sinn, wo das Helfen im Vordergrund steht. Jetzt bringen Paare nicht immer die gleichen Sinnprägungen mit. Und das heißt, manche Paarkonflikte kann man auch als Sinnkonflikte verstehen, wo die Frage ist, setzen wir auf finanzielle Sicherheit oder geben wir das schöne Geld für Erlebnisse aus? Teilen wir uns, sind solidarisch, wenn wir irgendwo Not sehen, oder sparen wir es lieber für unsere eigene Sicherheit? Geht die Karriere vor oder das Familienleben? Sind ja alles sinnvolle Dinge, die dann in der Partnerschaft auch zu einer Spannung führen können. Hier sind ja viele von Ihnen auch in der kirchlichen Anbindung und deswegen stelle ich auch die christliche Perspektive vor, weil meine Erfahrung ist, dass der Glaube eine hohe Kraft hat, diese unterschiedlichen Sinnströmungen aufzugreifen und zu verwandeln und dass auch die Partnerschaftskonflikte, die auf den, also in den unterschiedlichen Sinnangeboten entstehen, entschärfen kann. Der christliche Glaube ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Gebilde, das sehr viel integrieren kann. Und wenn der Glaube so eine hedonistische Sinnströmung aufnimmt und verwandelt, bleibt zwar das Gute vom Hedonismus erhalten, aber es kriegt eine bisschen andere Färbung, nämlich dass einerseits dieses Schöne, die Lebensfreude so als Dankbarkeit und Genuss ist, dass aber das Leid auch eine Antwort findet und Menschen eben auch so eine übernatürliche Freude getragen werden, im Leid erleben. Und das ist ja das Problem des Hedonisten, der kann mit Leid nichts anfangen. Das macht das Vergnügen kaputt und deswegen muss er sich eben, muss er das Leid weiträumig umfahren. Und das kann eben zu Paarkonflikten führen, wo ein Partner hat, Mensch, der ist so oberflächlich, wenn ich mal irgendwas Schweres aus meinem Leben erzähle, das will er gar nicht hören, das macht ihm sein schönes Lebensgefühl kaputt. Und wenn es gewissermaßen im christlichen Glauben aufgenommen und verwandelt ist, schließen sich Freude und Schweres nicht mehr aus, wie das viele Menschen erleben. Dementsprechend kann der eine materialistische Grundhaltung auch eine Bekehrung erleben und im Glauben verwandelt werden. Ich meine, wir brauchen Sicherheit. Unser ganzes Gehirn ist auf Existenzsicherung geeicht. Das kann man nicht einfach loslassen. Aber man kann natürlich ein bisschen steuern, auf welche Sicherheiten man sein Leben aufbaut. Und im Glauben wird die materielle Sicherheit in der Versorgung durch Gott gesucht und gesehen. Und es ist so eine paradoxe Perspektive, dass der Glaube sagt, Teilen vermehrt den Wohlstand. Wo ich loslassen kann und geben kann, da erlebe ich eine Versorgung Gottes. Und ich habe mir überlegt, kenne ich jemanden, der so gelebt hat und geteilt hat, in so einem Vertrauen, dass ihm das Geld nicht aufgibt und der ist wirklich in Not gekommen? Also ich kenne niemanden. Also ich kenne eigentlich nur Leute, wo das Konzept auch aufgegangen ist. Und so eine Haltung kann Partnerschaftskonflikte entschärfen, wenn es so um die Bereiche Sicherheitsdenken und Wohlstand geht, weil dieses großzügig sein und trotzdem aber eine eigene Sicherheit und ein Versorgtsein erleben, dann kein Widerspruch ist. Wenn sich der Humanismus im Glauben verwandelt, dann wird diese menschliche Sehnsucht, gut zu sein, auch aufgegriffen. Aber der Humanist kann sich da leicht überfordern, weil der Mensch einfach abgründig ist, viel Unvollkommenes in ihm wohnt. Und das ist einfach ein sehr anstrengendes Projekt, sich immer zum Gutsein zu erziehen. Und noch viel anstrengender, wenn ich meinen Partner dann auch noch miterziehen will, ein besserer Mensch zu werden. Und die christliche Art, dieses Gutsein zu leben, lässt den Menschen unvollkommen und ruhig auch abgründig sein. Aber Gott kann ihn trotzdem gebrauchen und macht ihn, wie so Franz von Assisi mal gesagt hat, zu seinem Werkzeug. Und dadurch kann der Mensch auch Gutes hervorbringen, selbst wenn er jetzt nicht glänzend und vorbildlich gut ist. Und das kann Paarkonflikte entschärfen, wenn es so um gegenseitige Getrick, du musst noch ein bisschen besser werden, das könntest du noch optimieren, Mensch, da hast du Defizite. Sowas kann sich entschärfen, wenn man diesen Blick hat, dass man nicht vollkommen sein muss, um was Gutes an seine Kinder weiterzugeben, um was Gutes irgendwo anderen Menschen zu geben. Und schließlich kann auch die soziale Haltung eine Bekehrung erleben. Die soziale Haltung, die erschöpft sich ja schnell, weil es gibt so unendlich viel Not und um uns rum. Ich kann ja nur noch Schuldgefühle eigentlich haben, dass ich was auf dem Tisch stehen habe oder sogar noch was auf dem Konto habe, was ich weggeben könnte. Und wenn ich dem einen helfe, dann könnte mich der andere brauchen. Sowas ist für den Menschen eine Überforderung irgendwann. Und im Glauben sieht man das so, dass der Mensch eigentlich nur sich von der Liebe Gottes gebrauchen lässt und Gott so einen Masterplan auch hat, unterschiedliche Leute auf einzusetzen, und es reicht, wenn ich meinen Platz finde und einnehme. Und da kann ich helfen, kann ich da sein für andere, sozial sein, aber das reicht dann auch und das ist okay. Und ich muss mich jetzt quasi, muss nicht die Welt retten und alles Leid, mich von allem Leid, das mir begegnet. Und das kann auch sehr entspannend sein, gerade wenn es eben einen sehr sozial ausgerichteten Partner gibt, dass so Selbstaufopferung und Selbstüberforderung im Helfen auch eine Grenze finden. Ich arbeite gerade mit einem Paar, wo er sehr, sehr gerne Geld weggibt, gemeinsames. Und als die Frau dann nicht mehr einverstanden war, ist es dann heimlich gegangen. Und ich meine, der meint es wahnsinnig gut, aber es bringt eben eine Dynamik rein, wo es auch Spannung in der Beziehung gibt. Und so diese Idee, irgendwie von Gott so eine Platzanweisung zu kriegen, Mensch, da ist dein Platz, da kannst du was Gutes tun, und das ist, reicht dann aber auch, das kann dem Sozialen nochmal eine sehr entlastende Dimension geben. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Der hat gesagt, Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt. Und das bringt es nochmal schön auf den Punkt, finde ich, dass so diese Lebensausrichtung auch was ist, was die Liebe trägt. Bevor wir zur Diskussion übergehen, würde ich ganz gerne noch Werbung machen für ein Buch, in dem ich diese ganzen Themen noch mal ein bisschen ausführlicher entfaltet habe. Das ist jetzt gerade seit letzter Woche im Buchhandel gemeinerweise.